Filmgeschichten.
Hi Jürgen, servus.
Laura, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich musste vorhin schmunzeln, weil du geschrieben hast, du machst jetzt einen Kaffee und ich dachte mir, okay, bei dem schönen Wetter, jetzt mache ich mal Bier auf.
Jetzt siehst du, das wäre meine zweite Option gewesen, wenn ich
ja, genau. Es sieht natürlich, ich meine, es ist ja schon, bei mir ist es jetzt kurz vor 4 Nachmittag. Ich meine, das ist ja schon zeitig für ein Bier, aber wenn du natürlich jetzt ein Bier aufmachst, das ist dann schon eine ganz andere Sichtweise, gell?
Für einen Sonntag wird es vielleicht passen zum Frühschuppen, aber Samstag,
nicht, gell. Ja, Hauptsache man hat Spaß dabei. Also ich darf heute schon, weil es kann mir nichts mehr passieren heute.
Keine Verpflichtungen mehr heute.
Keine Verpflichtungen mehr, nein. Alles perfekt. Nur noch Podcast, Abendessen, Bett gehen oder so. Keine Ahnung.
Ja. Hört sich noch einen geilen Plan an.
Ja, was man halt so macht dann am Samstag, gell? Also wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich auf der Couch einschlafen bei irgendeiner Serie oder so. Keine Ahnung. Weil das Wetter ist ein bisschen durchwachsen. Das heißt, man wird auch nicht lange draußen sitzen.
Ja.
Bisschen noch, aber halt nicht so lange, mein Gott.
Ja.
So, jetzt haben wir es wieder. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, sind wir ja gerade relativ up to date.
Mhm.
Was nicht gut ist für uns.
Jetzt in der Urlaubszeit.
Nee, das ist eigentlich nicht gut, aber vielleicht kriegen wir es trotzdem noch hin. Also es passt schon. Also die nächste Folge ist schon mal safe und die Folge das natürlich auch. Dann sind schon mal wieder 4 Wochen safe, gell?
Yes.
Kriegen wir hin. Und wir sind jetzt in Folge 89. Tata.
Tata.
Das heißt, du musst nächste Woche, beim nächsten Mal quasi so einen Dekadenfilm raushauen.
Boah. Setz mir unter Druck, ich habe ja, nämlich schon an, aber das ist ein Film, den ich nicht kenne, deswegen.
Oh, da wären wir schon. Ja. Ist ja egal. Aber jetzt tickt die Uhr ganz gewaltig Richtung 100, finde ich spannend.
Mhm. Ja.
So, was haben wir denn Schönes?
Ich muss erst mal kurz gucken.
Ich habe ausgesucht und zwar habe ich einen Es ist ein Science-Fiction-Film? Eigentlich ist es ein Science-Fiction-Film, ja. Er wird auch so genannt als Science-Fiction-Film, würde ich mal behaupten. Und zwar ein...
Ich würde es schon sagen.
Ja, dystopischer Science-Fiction-Film. Und zwar gucken wir oder haben wir uns... ich mir 12 Monkeys ausgesucht.
Mhm.
Auf Originaltitel 12 Monkeys.
Ja,
und witzig,
aufgeschriebene 12.
Das ist auch wieder so was typisch Witziges, da kann man nur im Kopf schütteln. Gell? Also Originaltitel ist ausgeschrieben, 12 Monkeys und auf Deutsch heißt er 12 Monkeys.
Ja, weil 12 jeder versteht, lieber Jürgen.
Das ist mir schon klar, aber ich glaube, wenn du, ich weiß aber nicht, ob auch wirklich jeder Monkeys versteht. Jeder.
Ah doch, das ist so ein Wort, das kennt ja jeder.
Okay. Von Donkey Kong wahrscheinlich.
Genau.
Also, und der Film ist von Terry Gilliam. Mhm. Jetzt sagt man schon Gilliam, oder nicht Gilliam? Das ist ein Engländer.
Ich glaub, Gilliam.
Gilliam, gell? Und das ist nämlich einer von den Monty Pythons.
Oh.
Hast du das gewusst? Nein.
Nee.
Aber Monty Pythons kennst du schon, gell?
Die kenne ich, ja. Haben wir ja geschaut.
Ja, genau. Ach so, was haben wir da schon geschaut? Brian haben wir geschaut, gell?
Genau, Leben des Brian.
Ja, genau. Also der Terry Gilliam ist auf jeden Fall einer von den Monty Pythons und der hat nämlich dann auch einige Filme gemacht und unter anderem eben 12 Monkeys. Und ich kann mich daran erinnern, als Regie hat er noch irgendwas Grandioses gemacht. Jetzt weiß ich es aber nicht mehr. Ich finde es auch gerade nicht. Brüder Grimm, na egal. Auf jeden Fall spricht das schon dafür, dass der Film... Time Bandits, genau, den meine ich. Time Bandits, der war auch lässig. Fantasy-Film. Mhm. So ein Zeitreise-Fantasy-Film. Den hat er auch Regie gemacht. Und ich glaube, wenn Terry Gilliam einen Film macht, dann ist er halt ein bisschen weird. Weil die Monty Pythons sind ja alle ein bisschen weird.
Ja.
So, 12 Monkeys in der Hauptrolle. Der gute alte Bruce Willis, der leider zurzeit sehr krank ist, was ich immer wieder mitkriege. Der hat ja irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall sehr krank. Schade. Dann, also er spielt den James Cole. Dann gibt's in der zweiten Hauptrolle den überall weit bekannten Mr. Brad Pitt als Jeffrey Goins. Und dann spielt noch die Madeleine Stowe mit. Das ist die Catherine Whaley. Und wer ist noch bekannt? Der Christopher Plummer, der den Dr. Goins spielt, der ist auch noch relativ bekannt, würde ich sagen. Dann wird es, glaube ich, so ein bisschen unbekannter. Außer der eine Wissenschaftler, der David Morse, der ist auch noch relativ bekannt. Und ich überlege gerade von wo, aber der ist auch, also der spielt eins mehr.
Den Filme. Kennt man, ja.
Den kennt man vom Ausschauen einfach, genau. So, also, wir befinden uns im Jahre 2035, also übermorgen. Gefühlt. Also der Film ist von 1995, da war 2000 noch, also 2035 noch gedanklich weit weg. Genau, also er ist ab 16, dauert 131 Minuten. Und ich habe ihn mir im Original angeschaut, ohne Untertitel, weil ich weiß nicht, warum es manchmal keine Untertitel gibt, aber manchmal gibt es halt keine.
Okay.
Und zwar gar keine, weder Deutsch noch Englisch. Habe ich nicht verstanden, weil ich finde, sowas sollte man immer barrierefrei machen, weil ich könnte ja auch taub sein.
Ja.
Das ist ja eigentlich der Gedanke, nicht nur, dass man da mitlesen kann.
Nicht, dass man nur Englisch lernt.
Ja, genau. Aber das finde ich dann immer schade, wenn es halt dann sowas nicht gibt. Aber egal. Gut, also wir sind im Jahr 2035. Die ganze Welt. Also auf jeden Fall ziemlich die ganze Welt ist durch eine Viruspandemie, die in den Jahren 96, 97 ungefähr stattgefunden hat, die Menschheit, gell? Also ziemlich furt. Es sind laut Film über 5 Milliarden Menschen gestorben und 1% ungefähr hat die Katastrophe überstanden. Da kann man sich das ausrechnen, wie viel das sind. Damals waren es nämlich noch keine 8 Milliarden Menschen, weil das geht ja jetzt ein bisschen exponentiell hoch, gell? So, die Überlebenden leben unter der Erde. Weil oben ist halt der Virus.
Corona.
Ja, genau. Ja, gut, dass der nicht doch so ganz so krass war. Gell?
Ja.
Wäre jetzt doof. Aber es ist dann auch wieder spannend, dass man das jetzt eigentlich mit einer anderen Sicht sieht. Gell? So ein bisschen.
Ja.
So, auf jeden Fall leben die unter der Erde und es eigentlich ziemlich... ob es erbärmlich ist, wissen wir nicht. Also das sind Wissenschaftler, die, also man sieht eigentlich nicht wirklich, wie sie leben, die Menschen. Es sieht, sondern man hat eben nur den Blick auf diese, nennen wir es mal, diese Strafgefangenen. Da ist der James Cole eben einer davon, der als gefährlicher Verbrecher gilt und ist dort inhaftiert. Das sieht man und man sieht eben dann nach diesem Raum, wo die Wissenschaftler immer sitzen. Also man sieht nicht wirklich, wie sie leben. Deswegen finde ich das nicht okay, wenn da irgendwo steht, dass sehr erbärmlich leben die Menschen, weil man weiß es nicht. Auf jeden Fall schnappen sich die Wissenschaftler immer mal wieder einen Freiwilligen in Gänsefüßchen, also einen der Inhaftierten, und die sollen immer Proben von der Erdoberfläche holen. Und dafür bieten sie ihnen halt irgendwie Straferlass an und solche Geschichten. Also zum Beispiel, also der James Cole, der nimmt das ziemlich ernst. Der hat dann, ich weiß nicht, hat einen Käfer mit hochgenommen, gell, und noch ein paar Kleinigkeiten, wie da auf der Oberfläche war. Man hat einen Löwen gesehen, man hat einen Bär gesehen. Und dann haben sie ihm noch gesagt, pass auf, du kriegst Straferlass, wenn wir dich per Zeitreise, weil das können sie dann doch, in das Jahr 96 schicken und er das noch nicht mutierte Originalvirus und oder den Urheber des Virus findet. Das, weil die träumen eigentlich davon, dass sie das rückgängig machen, sozusagen, dass das nicht passiert mit dem Virus. Da könnte man jetzt über Zeitreisen philosophieren, aber machen wir jetzt mal nicht.
Ja.
Da darf man, glaube ich, bei dem Film nicht drüber nachdenken, weil das könnte man auch anders lösen, das Problem. So, der Cole wiederum, bei dem kriegt man so ein bisschen mit, dass der so ein paar Flashbacks hat. Und sieht in seinen Träumen so, das sieht man ihn als Kind und er sieht immer irgendwie Bruchstücke einer Schießerei in einem Flughafengebäude. Das ist das so dieser, was einem am Anfang noch so ein bisschen komisch vorkommt, gell? So, der Cole, der nimmt natürlich an, weil Straferlass schadet nicht und landet im Jahr 1990. Tata, es ist nicht 1996. weil die Wissenschaftler sich da ein bisschen vertan haben. Nachdem er ganz offen erzählt, wo er herkommt und über die Pandemie redet, wird er natürlich im Jahr 1990 dann gleich mal als psychisch krank deklariert und landet in der psychiatrischen Klinik. Da kriegt er einen Haufen Psychopharmaka, damit er mal die Klappe hält, und lernt da in der Anstalt den psychisch kranken Jeffrey Goins kennen. Meiner Meinung nach eine grandios gespielte Person von Brad Pitt. Also ihre, können wir nachher nochmal drüber reden, aber ich finde es einfach geil gespielt von Brad Pitt. Ja. Er kann Kontakt aufnehmen mit den Wissenschaftlern im Jahr 2035, indem er auf eine Voicemailbox spricht. Deswegen bittet er in dem immer um einen Anruf. Irgendwann mal darf er natürlich auch, also hat er Kontakt zu der Catherine Whaley, die seine Psychiaterin sozusagen ist, die sich ihm angenommen hat. Und irgendwann erlaubt sie das halt, dass er da telefoniert. Dummerweise geht dann eine Frau ans Telefon, die total gestresst ist, weil da lauter Kinder um sie rumbrüllen und nicht eine Voicemailbox. Also es ist halt einfach auch zu früh gewesen, weil er sollte ja ins Jahr 1996 und nicht 1990. Es macht aber nichts, er wird in der psychiatrischen Anstalt wird er eingesperrt und zwar in Einzelhaft und kommt auf eine Liege und wird da festgebunden und komischerweise verschwindet er von da. Und es zwar deswegen, weil die Wissenschaftler ihn zurückholen. In die im Jahr 1990, die schauen halt ziemlich dumm, wie jemand da verschwinden kann, gell? Mhm. So, er ist dann halt gleichzeitig wieder unter Druck in der Zukunft und also in seiner Gegenwart, weil die sehen immer den Fehler bei den Verbrechern, aber er schafft es ihnen zu erklären, dass er nichts für den Fehler kann und er war im falschen Jahr und so weiter und so fort und deswegen geben sie ihm noch eine zweite Chance, ins Jahr 96 zu reisen. Die Wissenschaftler sind aber meiner Meinung nach nicht gerade die hellsten, glaube ich, was das betrifft, weil bei der zweiten Zeitreise landet er im Ersten Weltkrieg. Mhm. Da wird er von einer Kugel am Bein verwundet und trifft auch einen aus seinem Knast, gell? Also der da auch gelandet ist.
Ja.
Und dann wird er dennoch ohne erneuten Aufenthalt in seiner Gegenwart dann ins Jahr 96 versetzt. Er entführt dort die Psychiaterin Dr. Catherine Whaley, die er ja bereits 90 kennengelernt hat, weil sie war ja seine Psychiaterin in der Nervenheilanstalt. Und sie hält ihn natürlich für geistesgestört, logischerweise. Die Ärztin entfernt die Kugel. Nach und später kriegt man dann raus, also das ist, glaube ich, jetzt noch nicht so, gell? Also es wird quasi ihm die Kugel in seinem Bein entfernt und er kann sie, trotzdem er ihr alles Mögliche zu erklären versucht, kann er sie nicht davon überzeugen, dass alles wirklich eintreffen wird. Also die Viruskatastrophe und dass er von der Zukunft kommt und so weiter und so fort. Hm. Dadurch zweifelt er eigentlich auch immer mehr selbst dran. Also er steht ja komplett unter Stress, der gute Cole. So, gleichzeitig kriegt man so ein bisschen mit, dass während er mit der Ärztin unterwegs ist, also er hat sie ja entführt, und da läuft's Radio, also teilweise lässt er sich Musik anmachen von ihr und gleichzeitig ab und zu hört man Nachrichten und da geht's um eine Geschichte eines Jungen, der in einem Schacht, glaube ich, oder Brunnen, glaube ich, sein soll und dort vermisst wird, den muss sie suchen und er sagt, dass der sich nur versteckt hat, der Bur. Dass der überhaupt gar nicht irgendwo in diesem Schacht drin ist. So, sie wiederum nimmt es halt zur Kenntnis. Aber ist halt noch nicht so, dass sie ihm irgendwie glaubt. Das ist jetzt ziemlich komisch geschrieben, muss ich ehrlich sagen, gell? Weil ich versuche mich hier an Wikipedia zu halten, aber die schreiben das irgendwie so. Ich krieg auch gerade einen psychischen Schaden, wenn ich den Film im Kopf habe und die Geschichte, was hier steht, das beißt sich so ein bisschen. Aber egal. Auf jeden Fall lässt er sich zum Jeffrey Goins fahren, weil der ist ja mittlerweile nicht mehr in der psychiatrischen Behandlung und der ist ein Sohn von einem reichen Pharmafirmeninhaber. Die Pharmafirmen sind immer die Bösen, wie man feststellt.
Ja.
und er merkt dabei, dass der Goins, also der Jeffrey Goins, der Chef von der Armee der 12 Monkeys ist. Und durch die ganzen Hinweise, die sie auf der Oberfläche im Jahr 2035 bekommen haben, denken sie nämlich, dass die Armee der 12 Monkeys diejenigen sind, die den Virus losgetreten haben. Mhm. Also das ist so der Gedanke in der Zukunft. Da haben sie Graffiti gefunden und eine Graffiti, wo drauf stand, we did it und solche Geschichten. Deswegen glauben ja. die waren es, die sind dafür verantwortlich. Und er glaubt das auch weiterhin, weil er nämlich da feststellt, dass der Vater von Jeffrey Gones ein bekannter Wissenschaftler ist und der betreibt eine virologische Forschungseinrichtung. Und deswegen geht der Cole davon aus, dass sich der Jeffrey Gones Zugang zu den Viren verschafft hat und glaubt dadurch auch, dass er ihn 1990 unabsichtlich selbst auf die Idee gebracht hat, die Menschheit auszurotten. Weil der Cole hat ihm ja erzählt, die werden alle per Virus.
Aussterben.
Ja, genau. Gut, des Weiteren sucht Cole den Vater von Jeffrey Gones natürlich, den sucht er auf bei ihm zu Hause, um von ihm das Originalvirus zu erhalten. Das scheitert aber und er wird dann von seinen Auftraggebern dann plötzlich gegen seinen Willen ins Jahr 2035 zurückgeholt. Im Jahr 2035 ist es dann mittlerweile so, dass er langsam selbst dran glaubt, dass er krank ist, also geisteskrank ist. Und glaubt den Wissenschaftlern nicht mehr wirklich. Er kann sie aber trotzdem davon überzeugen, ihn nochmal ins Jahr 96 zu schicken, weil er ihnen vortäuscht, dass er dann das Originalvirus zurückbringen will. Sein Gedanke ist aber in Wirklichkeit, dass er der unangenehmen Welt des Jahres 35 entschwinden will.
Ja, und zu ihr will, natürlich.
Und zu ihr will, genau, und die ihn ja dann auch noch behandeln könnte, weil ja. Sie ist ja auch noch die nette Psychiaterin. Ja. So, sie hat in der Zwischenzeit die Kugel untersuchen lassen und da haben sie festgestellt, dass die tatsächlich aus dem Ersten Weltkrieg ist, die Kugel.
Ja.
Und in einem, war das sogar in ihrem Buch, glaube ich, oder? Was hier, glaube ich, mal ein Buch veröffentlicht.
Ja, das ist geschrieben.
Und ja, genau, da hat sie nämlich dann, da ist nämlich eingefallen, irgendein Foto, und da Team entdeckt hat, sie ja. nämlich, genau, und da entdeckt sie nämlich ein Foto, ist ihr eingefallen, wo einer aus dem Graben so rausschaut, und da sieht sie, dass er das ist. Das heißt, es gibt ein Foto mit ihm im Ersten Weltkrieg. Und dann kommt noch in den Nachrichten, dass der im Brunnen gesuchte Bur im Stall gefunden worden ist. Was der Cole ja vorhergesagt hat. Ja. Jetzt glaubt sie das quasi alles. Und als er dann wieder, also sie fängt dann auch an, ihn zu suchen, weil sie möchte ja wissen, wo er sich rumtreibt. Er ist natürlich gerade da in der Zukunft, aber das ist, er kommt dann natürlich wieder. Und beabsichtigt, glaube ich, also kommt, dass er sich freiwillig verhaften lässt und möchte sich behandeln lassen. Aber sie versucht ihn davon abzuhalten, weil sie nämlich jetzt merkt, dass er nie gelogen hat, sondern die Wahrheit erzählt. Er ist weiterhin hin und her gerissen, also da ist er gerade in so einer totalen Selbstfindungsphase, weil er sich jetzt gar nicht mehr wirklich auskennt, aber er entscheidet sich, dass er nicht mehr in seine Gegenwart zurückgeht, also in unsere Zukunft. Und ein Obdachloser hat ihm gezeigt, der wohl auch aus der Zukunft kam, dass die Wissenschaftler so eine Art Teilvorrichtung haben in den Backenzähnen. Und deswegen zieht er sich selbst auch ein paar Backenzähne, um das dem zu entgehen. So, der Cole und die Dr. Whaley versuchen jetzt, die Gruppe der 12 Monkeys aufzuhalten. Und beide wissen jetzt nicht mehr so ganz genau, was eigentlich so alles noch dazugehört und rufen dann auch noch die Voicemail-Box-Nummer an, die jetzt plötzlich auch funktioniert, weil es ist ja das Jahr 1986. Sie erreicht da einen Anrufbeamter einer Teppichreinigungsfirma und erzählt da aus Spaß, weil sie nämlich da dann doch nicht glaubt, dass das passt, aus Spaß von der Armee der 12 Monkeys. Diese Nachricht landet aber tatsächlich im Jahr 2035. Was ja eigentlich ziemlich witzig ist. Und haben sie dem Cole damals auch vorgespielt. Also da schließt sich der Kreis von diesem Voicemailbox-Thema. Als der Cole nun der Dr. Whaley den genauen Text der Nachricht vorspricht, ist es für sie der endgültige Beweis, dass er aus der Zukunft kommt und dass die Pandemie bald Realität werden wird. So, beide ergeben sich im Schicksal und wollen ans Meer reisen. Weil der Cole das noch nie mit eigenen Augen gesehen hat. Der kennt kein Meer. Die besorgen sich neue Kleidung, Perücken, falschen Schnäuzer. Also beide siehst dann plötzlich blond. Sie ziehen sich in einem Kino um, in dem gerade Vertigo von Alfred Hitchcock läuft. Sehr wichtiger Hinweis. auf dem Weg zum Flughafen stehen sie in einem Stau, weil frei umherlaufende Giraffen, Löwen und noch andere Wildtiere den Verkehr blockieren. Und das ist deswegen der Fall, weil die Armee der 12 Monkeys die Zootiere befreit hat. Und da haben sie nämlich gemerkt, dass die mit dem Virus gar nichts zu tun haben, sondern einfach eine andere Aktion geplant haben. Das ist mal ein kleiner Unterschied, ob ich wild die Tiere aus dem Zoo rauslasse oder ob ich ein Virus in die Welt rauslasse. Ja. So, dann haben sie sich gedacht, okay, die waren es doch nicht. Und dann gehen sie zum Flughafen und da erkennt der Cole das Gebäude aus seinen Träumen wieder. Er ruft dann nochmal die Nummer des Anrufbeamters an und versucht quasi den Fehler mit den 12 Monkeys aufzuklären. Sagt denen, dass er nicht mehr ins Jahr 2035 zurückkommen will und dass halt die 12 Monkeys das nicht waren. Er begegnet aber trotzdem dann kurz danach einem seiner Zellengenossen aus dem Jahr 35, was natürlich möglich ist bei Zeitreisen, gell? Der übergibt ihm eine Waffe und sagt, dass er aufgrund von seiner Telefonaufzeichnung geschickt wurde, um die Frau zu töten, also wahrscheinlich die Dr. Whaley.
Ja.
Der Cole solle seinen Auftrag doch noch ausführen. Als er gerade fragen will, wie ihn er eigentlich erschießen soll, wird er von Dr. Whaley weggezogen, die unterdessen in Dr. Peters, der den ganzen Film lang eigentlich null auf dem Radar war, ja?
Mhm.
Das ist der Assistent von Jeffrey Goins Vater, die hat dann quasi ihn als den wahren Urheber der Katastrophe erkannt. Und der hat eine Reise geplant in alle großen Städte der Welt, hat ein schönes Köfferchen dabei mit dem Virus und möchte es halt in jeder Stadt freisetzen. Und zwar genau in der Reihenfolge, die wir des Öfteren in dem Film gehört haben. Der Cole versucht dann natürlich, nachdem sie ihm das gesagt hat, ihn aufzuhalten, scheitert jedoch und wird von den Sicherheitsbeamten des Flughafens erschossen. Das ist dann genau die Szene, die er immer in seinen Träumen sieht. Der Dr. Peters hat bei der Kontrolle schon mal das Virus freigesetzt, weil das ist eh unsichtbar und er hat halt er musste kurz dieses Glas aufmachen, wo der Virus drin ist, ja, weil die Zöllner ein bisschen leicht waren, wollten halt da reinschnuppern, gell? Und hat quasi deswegen die Katastrophe schon mal in den Gang gesetzt. Der Cole wiederum stirbt in den Armen von seiner Psychologin, der Dr. Whaley, und wird diese Todesszene wird von dem jungen Cole beobachtet. Und da entsteht nämlich dieser Traumschleife, weißt, dieses, dass er als Kind sieht, eigentlich, wie er erschossen wird.
Ja.
Also er sieht seinen eigenen zukünftigen Tod. Und die Dr. Whaley erkennt ihn, also den Burm, und lächelt ihn halt an. So, der Dr. Peters finally, der sitzt dann im Flugzeug und neben ihm sieht man dann eine der Wissenschaftlerinnen aus der Zukunft.
Ja.
Und die beginnt mit ihm ein Gespräch und stellt sich als Versicherungsvertreterin vor und dann geht der Film aus. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, ob sie ihn dazu jetzt gebracht hat, das Virus nicht freizusetzen oder was auch immer. Also es ist ein bisschen offen, das Ende.
Ja, ja.
Was den Virus betrifft.
Ja.
Beim Cole ist nichts offen, der ist tot.
Oder eben auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Weil, richtig.
Also ich finde, der Film ist einfach nur der Mindfuck, also wo du mir gesagt hast, ja, wow, das ist nicht so wie Shutter Island, das ist alles ganz klar, ja, nix ist ganz klar. Also der war einfach nur, ich habe immer gewartet, dass die auf Zeichen geschaut und mitgeschaut.
Also ich habe den immer ganz klar in Erinnerung, ich weiß auch nicht warum, aber eigentlich hast du recht.
Gell, der außer wie klar ist, dass der Brad Pitt einfach geil gespielt hat.
Irre. Ja, ja. Also der Brad Pitt, der ist in jeder Szene in meinen Augen der grandioseste Brad Pitt ever.
Ja.
Weil in diesem Film legt er ab, das habe ich noch niemals gesehen.
Mhm.
Wie man so krass so einen durchgeknallten Menschen spielen kann, gell?
Ja.
Und zwar mit Augenbewegung, mit Rumzittern, also mit allem, was so dazugehört. Das fand ich irre, ja. Das war wirklich irre.
und kontinuierlich gleich, nämlich auch, weil weißt du, wenn ja. jetzt einer sagt, ja, spül einen Verrückten, ja, okay, dann heute spül ich ihn so und dann ja, muss genau. ich ihn übermorgen wieder gleich spülen. Mhm. Also das war echt irre. Ich hab gelesen, dass er anscheinend, weil ihr da Regisseur ein bisschen Bedenken gehabt hat, ja, dass er halt so einen nervösen Typen spielt und anscheinend haben sie ihm die Zigaretten weggenommen und das hat funktioniert.
Ja, auch witzig. Aber, ja, wie fandst du ihn denn?
Ich fand ihn wirklich gut. Also ist richtig gut. Gell? Gut. Ja. Ich habe noch nie von dem was gehört.
Echt?
Okay. Nein, noch nie. Und ja, also ich fand ihn wirklich gut. Auch der Bruce Willis hat mega geil gespielt. Mhm. Es hat alles gepasst. Aber ja, es ist einfach so komisch gewesen. Und ja, mit dem Burm, er sieht sich selber. Warum sieht er sich selber? Weil er dann doch Zeit reisen kann. Also nein, also das war ein bisschen arg, wie das alles zusammenhängt. Und auch wir dann immer verschwindet. Also irgendwie, ja, okay, die saugen ihn dann wieder raus der Zeit. Also das ist auch so ein bisschen, ja, wie kann der jetzt einfach verschwinden?
Richtig, ja. Was ich immer krass fand, ist, dass er hat eigentlich immer, wie ein guter Mensch, sage ich jetzt mal, immer versucht, die Rolle zu erfüllen, gell, dass er sogar diese eine Spinne gegessen hat, damit er sie als Muster mitnehmen kann. Also er war immer irgendwie, ich muss das retten.
Ja.
Der war halt komplett auf dem falschen Trichter.
Ja, ja.
Also die gesamte Zukunft war auf dem falschen Trichter, weil sie alle den 12 Monkeys nachgelaufen sind, die ja eigentlich nicht weiter sind als eine kleine, was sind die eigentlich? Eine kleine Umwelt.
Ja, das war Peter-Dings halt.
Ja, genau, aber so radikalisierte halt, gell? Und eigentlich nur, weil der Brad Pitt als psychisch gestörter irgendwie Zeichen setzen will oder sowas.
Ja. Gegen
seinen Vater, genau.
An Dings, an Tieren testen.
Ja, ganz genau. Also, und spannend fand ich halt wirklich, dass sie den Dr. Peters, der spielt ja null eine Rolle in dem ganzen Film. Du siehst ihn zwar neben dem Dr. Goins, dass er halt quasi, du merkst halt, der ist der Wissenschaftler, weil der Dr. Goins ist halt der Geschäftsführer sozusagen. Ja, und der Dr. Genau, und aber auch so, also du siehst ihn, wie er die Catherine Whaley um ein Autogramm bittet in ihrem Buch, also Signierstunde zu ihrem Buch. Dann siehst du ihn noch kurz in dem Labor und das war's eigentlich. Der spielt so eine Nullrolle und ist eigentlich derjenige, der die Welt zerstört.
Ja, ja. Und der Vater, der ist ja auch, der merkt ja eben, dass sein Sohn so ein bisschen durchdreht und ausflippt und dann sagt er eben noch, hey, wir müssen unsere Sicherheitsvorkehrungen verschärfen, besser machen und sagt ja dann seinem Sohn auch noch, hey, ich kenne die Codes nicht, du kriegst das Virus nicht und der Dings denkt einfach nur, ja, was laberst du, das interessiert mich eh nicht, ich will einfach nur ein paar Tiere aus dem Zoo befreien.
Ja, richtig, ja, ja. Und ja, das ist genau das Ding. Und da halt komplett, das ist das, was ich so in dem Film geliebt habe, weil du halt, erstens finde ich die Ausstattung anders. Das ist dann so Terry Gilliam-Style. Es ist gerade in der Zukunft, das war schon sehr strange alles. Ja. Es ist überall strange, aber ich meine, so 96 und 90, das ist das, was man halt so kennt. Da kannst du nichts anders machen. Aber die Zukunft, die war schon komisch gebaut. Und ich finde es einfach grandios, wenn du wirst komplett an der Nase liegen. Ich meine, der Film heißt auch 12 Monkeys. Also da bist du ja schon mal drauf, ja, es sind halt die 12 Monkeys, gell? Weil du kriegst relativ schnell raus, dass das so eine Armee ist.
Ja.
Und die waren es halt und irgendwie waren sie es halt doch nicht.
Ja.
Spielen überhaupt keine Rolle eigentlich. Also hätte er sich den Kontakt zum Brad Pitt komplett sparen können. Wobei, der ist ja per Zufall entstanden, weil der Brad Pitt hat ihm ja die Psychiatrie gezeigt.
Ja. Ja.
Auf grandiose Art.
Ja. Aber der ist sicher irgendwie psychisch krank, aber auch blitzgescheit, weil man, hat der dann den Schlüssel gehabt, dass der und der sagt, ja, und jetzt lauf, jetzt geh. Also ich glaube, das ist wie so ein verrücktes Genie irgendwie.
Ja, genau. Ja, total, ja.
Ja, Ah, seine Augen oder sein das eine Auge, das linke Auge von ihm, das es hat ja irre ausgeschaut. Schaut aus wie ein Fisch oder so dann. Wow, Gottes Willen.
Ja, der war da jetzt gerade mal, warte mal, Brad Pitt ist 63 geboren, das heißt, der war da jetzt knappe 35 Jahre, nein, knapp über 30 Jahre alt, gell? Und krass. Haut da halt einfach mal so ein Ding raus, gell?
Ja.
Also, es ist, finde ich eigentlich grandios und ich glaube, zur selben Zeit war noch 7 und da hat er halt einfach so einen Kommissar gespielt, sage ich jetzt mal. Und, und da war überhaupt gar nichts so in diesem Dings, weil in all seinen Filmen, er ist natürlich auch ein Actionheld und alles Mögliche, aber das, was er da abliefert, ist für mich echt eine absolute irre, grandiose Leistung.
Ja.
Weil das muss er erstmal irgendwie hinkriegen.
Ja.
Da sieht man dann immer die Qualität, finde ich, von so Schauspielern.
Von Schauspielern.
Wenn sie komplett was raushauen, was sie eigentlich nicht sind.
Ja. Also ein Kommissar, den kann man, glaube ich, finde ich, schneller mal spielen.
Ja, genau, so glaube ich.
Eine normale Rolle hast.
Ja, richtig.
Aber dann am psychisch Kranken zu spielen.
Ja, und so vor allem, also Ehre, ja. Richtig cool.
Ja.
Nee. Ja, und die Madeleine Stowe war auch nicht schlecht.
Die habe ich noch nie in einem wo haben wir sie gesehen? Der Mohikaner.
Ja, genau, danke. Jetzt hat
sie mitgespielt.
Genau, richtig.
Ja. Aber die ist auch irgendwie, finde ich, eine unscheinbare Schauspielerin, oder? Oder die hat in den 90er eher, wann war der Film? In den 70er?
Mitte 90 war jetzt der Film. Das war jetzt genau, 95 war 12 Monkeys.
Genau.
Ja, man kennt sie halt schon irgendwie. Aber du hast recht. Letzte Mohikaner, da ist so eine krasse Hauptrolle. Wenn man da jetzt so schaut, an ihren Filmen, Unsere kleine Farm, okay, Serie. Also ja.
Aber sie ist eine mega hübsche Schauspielerin.
Ja,
super, echt super schöne Frau.
Und ich fand auch die Transformation ziemlich gut. Also sie war ja am Anfang schon, ich hielt sie vom Anfang an, so wie es dargestellt worden ist, als gute Psychologin oder Psychiaterin, weil sie ja Doktor, gell? Also Psychiaterin. Mhm. Und die sich quasi um die kümmert, weil er war ja dann da noch vor der Polizei irgendwie eingesperrt gewesen und hatte, glaube ich, irgendwie
ausgeschaut.
Da hat er richtig fies ausgeschaut,
das Sabbe overkinkt ist.
Ja, total krass, ja. Und da hat sie mit ihm geredet, ganz normal, und hat sich dem eigentlich ziemlich gut angenommen, würde ich mal behaupten. Mhm. Natürlich hat sie dann auch, weil er ist halt ein Gewaltverbrecher, und als sie da mit ihm geredet hat, ist sie alleine in seine Zelle reingegangen, obwohl sie wusste, weil es wurde ja erzählt, dass zwei Polizisten im Krankenhaus liegen, ja, die ihn hier gepackt haben. Aber sie ist unwahrscheinlich tough in dieser Rolle, finde ich, weil sie hat sich auch stark gewehrt, als er sie entführt hat.
Mhm.
Also die war ja erst, weil sie wusste ja nicht, dass er es ist, und so, ja, nehmen Sie meinen Geldbeutel und bla und alles Mögliche. Also die ist schon ziemlich tough unterwegs gewesen und hat aber weiterhin sehr gut überlegt und diese ganzen Hinweise dann nach und nach eben zusammengesetzt.
Ja.
Weil sie hätte ja auch ganz anders sein können, dass sie nur auf Flucht dann aus ist.
Mhm. Aber so wie der eine Polizist ja dann komischer oder richtigerweise dann sie ja gesagt hat, wie kommt's, dass Entführungsopfer sich immer mit ihren Entführer sympathisch verstehen?
Ja, richtig.
Wo ich da gedacht habe, ja, stimmt eigentlich. Ich meine, wenn es jetzt dann warst, dass das, oder wenn du das eben rausnimmst, dass der jetzt aus der Zukunft kommt und das alles wahr ist, ja, dann würdest du echt denken, gute Frau, was hast du für einen Schaden? Sperr den einfach ein und gib ihm Medikamente, dass er ein bisschen sich beruhigt wieder.
Mhm. Das ist ja das Stockholm-Syndrom, glaube ich, heißt es, gell?
Ja.
Genau. Ja, spannend, ja. Das stimmt, ja. Ja. Cool.
Freut mich, dass ich... Gibt's nicht mehr.
Nee, sonst gibt's eigentlich nichts mehr. Es ist einfach ein grandioser Film. Ich kann ihn jedem nur empfehlen. Der macht Und ich habe es jetzt wieder gemerkt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film jetzt schon angeschaut habe, weil ich habe den jetzt schon echt oft angeschaut.
Okay.
Ich bin ja eh ein Volldepp. weil ich habe nämlich den Film ausgeliehen. Ah. Für 4 Euro.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo ich auf Zahlen drücke und Play, gell? Weil es geht ja dann schnell. Das sind sie ja schnell, wenn das Geld wegziehen. Da ist mir eingefallen, dass ich die DVD ja im Keller habe. Ich depp. Dachte ich mir, mei. Ja, dann habe ich mir halt, so angeschaut.
Ja. Hast du gegönnt.
Wahrscheinlich hätte die DVD hätte wahrscheinlich sogar Untertitel gehabt.
Stimmt.
Aber egal, auf jeden Fall kann ich ihn echt, ich habe ihn mir auf jeden Fall schon mal jahrelang nicht mehr angeschaut. Und dann ist es ja manchmal so, dass man dann merkt, ja, okay, jetzt passt es nicht mehr, weißt du, weil er ist ja doch schon alt. Mit 95 ist dann doch schon alt für einen Film.
Ja.
Obwohl wir schon ältere Sachen gesehen haben. Aber dieser Film funktioniert meiner Meinung nach immer noch verdammt gut. Der hat mir wieder richtig Spaß gemacht.
Absolut, ja.
Ja, man achtet jetzt ein bisschen, nachdem ich ja wusste, wie er ausgeht und so, habe ich ein bisschen mehr so geguckt. Und ich habe mich natürlich jetzt auf die Sprache konzentrieren müssen, weil ich ihn ja ohne Untertitel angeschaut habe. Und manchmal war es ein bisschen strange zu verstehen.
Ja.
Aber hat ganz gut funktioniert. Aber er hat echt richtig, richtig Spaß gemacht wieder. Ich finde den Film einfach grandios. Den finde ich wirklich grandios. Und sobald ich den Brad Pitt sehe, ich meine, den Bruce Willis mag ich ja sowieso. Und da spielt er halt so einen abgefuckten Verbrecher aus der Zukunft.
Ja.
Und macht halt, was diese wollen, aber er sieht echt nicht gut aus. Also er ist ja eigentlich ein reines Opfer durch die Bank durch, weil das Zeitreisen, das zehrt auch an einem. Weiß ich so aus eigener Erfahrung. aber spätestens dann, wenn du dann halt in die psychiatrische Heilanstalt kommst und der Brad Pitt tritt auf, ab dem Augenblick kann eigentlich keiner mehr sagen, der Film ist nichts, weil das ist irre, was dann abgeliefert wird.
Ja, absolut.
Ich hätte noch stundenlang zuschauen können, wie er durch diese Psychiatrie läuft und die Spiele vorher, die Spiele zeigt und die Leute verarscht und den Fernseher zeigt und was weiß ich was alles. Ich hätte stundenlang zuschauen können.
Ja. Das Besuchskomitee oder Willkommenskomitee spielen, das
ja, genau.
Stimme dazu, das hätte noch länger gehen können.
Ja, richtig, richtig Laune gemacht, ja. Also von meiner Warte her 131 super kurzweilige Minuten. Man wird ein bisschen an der Nase, okay, wir spoilern ja, aber wie gesagt, man wird so ein bisschen an der Nase hervorgeführt, aber nicht jetzt grob, sondern es ist halt einfach, laufen halt dem Falschen nach, aber es macht super Spaß und es macht definitiv auch beim 10. Mal Spaß, wenn man genau weiß, wie der Film ausgeht. Es ist einfach grandios gemacht.
Ja.
Finde ich super.
Also habe ich sicher nicht zum letzten Mal geschaut.
Gut, freut mich. Ja, ist auch einfach geil. Super Film. Also schaut ihn euch an. Und dann wenden wir uns der Folge 90 zu, oder?
Ja, Folge 90. Und ich habe mich entschieden, ich wechsle meinen Film in der Zwischenzeit. Wir schauen den jetzt. Weil ich glaube, der wird ein guter Laune, oder ich hoffe.
Also ein guter Laune-Film. Laune-Film
ist. Okay. Ist ein Film aus 2018.
So neu.
So neu. Und der wurde mir auch empfohlen. Und da geht es um einen, ich weiß nicht, ob den ihr kennt. Auf jeden Fall geht es um einen afroamerikanischen Pianist, der eine Konzertreise in den USA unternehmen will. Und der holt sich einen Bodyguard oder der will einen Bodyguard haben, eben weil wenn du als Schwarzer durch Amerika reist, 1962, dann brauchst ein bisschen Schutz. Und da gehen die zwei und der Bodyguard, der ist ein Italienisch-Amerikaner, Italo-Amerikaner und die anscheinend entwickeln eine ganz gute Freundschaft. Deswegen, ich glaube, das ist ein guter Laune-Film. Hoffe ich zumindest.
Ah, aber nicht so, okay. Na, ich denke immer bei, wir haben den ziemlich beste Freunde, haben wir doch, ist doch der ja. mit dem Rollstuhl, oder?
Ja, ich glaube, dass so in die Richtung sogar gehen.
Ja, genau, weil so klingt mir das immer so in die, weil ich meine, da war es natürlich jetzt einer, der behindert ist. Mhm. Und ich mag jetzt den schwarzen Pianisten nicht mit einem Behinderten gleichsetzen, weil das ist natürlich Blödsinn. Aber ich, von der Grundidee her, dass dann quasi zwei verschiedene, also das stelle ich mir jetzt gerade so vor, ich philosophiere bloß, dass quasi zwei grundverschiedene Menschen dann in dem Film zusammenfinden. Das ja. war ja bei dem ziemlich beste Freunde ja auch so, der auch super Spaß gemacht hat, der Film.
Absolut.
Ja. Also deswegen, okay, bin gespannt. Ich kann jetzt noch nicht greifen, was für einen Film du meinst. Aber ich bin ja im Vorteil, wirst du es mir gleich sagen. Ja. Die anderen müssen halt dann noch zwei Wochen raten. Okay.
Na gut.
Dann in dem Sinne, bis
nächsten Mal.
Zum nächsten Mal. Für euch.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Filmgeschichten.